ARD. 5 Jahre Corona, wie die Pandemie unsere Gesellschaft gespalten hat.
Mehr junge Menschen wollen wieder Brötchen backen. Wie sieht die Zukunft im Bäckereihandwerk aus?
Und Allgemeinbildung mangelhaft? Wissen unsere Kinder zu wenig?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Dienstag, der 11. März und Tanja Hausstetter und Philipp Lacomi sind für euch da. Hallo.
Morgen.
Heute ist es auf den Tag, genau 5 Jahre her, am 11. März 2020 wurde Corona von der Weltgesundheitsorganisation zur Pandemie erklärt. Wir wollen uns jetzt mit etwas Abstand anschauen, wie wir in dieser Zeit eigentlich damit umgegangen sind, wenn wir nicht einer Meinung waren mit Freunden oder in der Familie.
Im ARD-Deutschland-Trend sagt fast jeder zweite Deutsche, dass er oder sie im Freundes- oder Familienkreis ernsthafte Meinungsverschiedenheiten hatte. Und was besonders heftig ist, da, wo es diese Meinungsverschiedenheiten gab, hat fast jeder Fünfte zumindest zeitweise auch den Kontakt zur anderen Person abgebrochen.
Wie ja, auf jeden Fall. Es sind unterschiedliche Themen, die da damals die Gemüter erhitzt haben. Meine Kollegen von MDR Fragt haben sich bei uns in Sachsen mal umgehört und da schreibt zum Beispiel Claudia aus Chemnitz, die Themen Infektionsgefahr und die Impfung haben die Gesellschaft tief gespalten und polarisiert.
Und da ist sie nicht die Einzige, die das geschrieben hat. Also in vielen Kommentaren konnte man lesen, dass das Miteinander und ein wertschätzender Umgang mit anderen auch ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist zu der Zeit.
Ein recht krasser Fall ist das Geschwisterpaar Illo und Jasmin. Sie waren bei den Corona-Maßnahmen ganz, ganz unterschiedlicher Meinung und haben sich dadurch zerstritten. Illo ist 32 Jahre alt, aus Hannover. Er hat seine Freiheit in Gefahr gesehen, hat auch mit der Querdenker-Szene sympathisiert und die Maßnahmen der Regierung und die Impfung hat er abgelehnt.
Dass diese Akzeptanz so hoch war, das hat mich schon sehr gestört. Also ich habe das halt nie akzeptiert. Das fand ich halt nicht gut und dass das meine Schwester unter anderem so einfach mitgemacht hat, ohne das zu hinterfragen. Das hat mich schon ganz schön gestört.
Illos Schwester, das ist Jasmin, die wohnt in Hamburg und die stand genau auf der anderen Seite. Sie hat Maske getragen und sich sofort impfen lassen.
Wir haben uns halt eben einfach dazu entschlossen, dass wir da als Gesellschaft rangehen. Und dann bedeutet das halt eben auch, dass wir uns alle einschränken müssen, dass wir da mitgehen müssen, dass wir vielleicht auch mal eine Entscheidung tragen müssen, die wir nicht hundertprozentig nachvollziehen können.
Wir hören raus, die beiden sind sich nicht einig, wie mit Corona umzugehen ist und sie entfremden sich dann auch. Er auf der einen Seite fühlt sich nicht ernst genommen und missverstanden. Sie sorgt sich wiederum um ihren Bruder und will ihn nicht verlieren.
Mir ging es nie darum, ihn zu überzeugen, sondern ihn nicht zu verlieren. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst ist, dass wir einfach alle scheiße Angst um ihn hatten, dass er sich da radikalisiert.
Die Geschichte von Illo und Jasmin, die könnt ihr in voller Länge in einem neuen Podcast hören. Er heißt Cut, das Virus, das uns trennt. Und da könnt ihr auch hören, ob die beiden es auch schaffen, wieder zueinander zu finden oder ob der Bruch zu stark war. Und ihr erfahrt mehr zu den gesellschaftlichen Prozessen in der Pandemie. Das Ganze gibt's in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir euch auch in die Folgenbeschreibung gepackt.
Die Geschichte von Jasmin und Illo ist kein Einzelfall, auch das zeigen Umfragen. Diese Meinungsdifferenzen sind dann im Laufe der Pandemie immer, immer größer geworden zwischen den Maßnahmenkritikern auf der einen Seite und denen, die den Corona-Maßnahmen halt eben eher positiv gegenüberstanden.
Wir haben uns dazu auch mit dem Psychologen Lukas Klaschinski ausgetauscht und ihn gefragt, wie wir mit solchen Krisensituationen umgehen sollten. Und er sagt, lasst uns mehr zuhören, ohne sofort zu reagieren. Er beobachtet nämlich, dass wir ganz häufig schon während wir zuhören an unser nächstes Gegenargument denken und gar nicht richtig zuhören im Zweifel.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Man hört sich quasi schon in Rage. Ich kenne das irgendwie auch, ist ein sehr guter Punkt. Und ich muss auch sagen, ich kann das für mich in der Corona-Zeit bestätigen, dass ich da teilweise irgendwie sehr, sehr angespannt war in Diskussionen, sicherlich auch nicht immer fair war mit meinem Gegenüber. Ja, also ist irgendwie ein guter Punkt, den er da macht.
Ja, finde ich auch gut, dass du das jetzt so im Nachhinein irgendwie erkennst auch. Irgendwie kann ja auch jeder mal in sich reinfühlen, wie man sich da so verhalten hat und ob das auch alles irgendwie so in Ordnung war, finde ich.
Ich fand noch eine Zuschrift in der Umfrage vom MDR sehr eindrücklich. Thomas aus dem Erzgebirgskreis fragt da, wo hat man überreagiert und wo hätte man vielleicht auch mehr tun müssen? Und er schreibt, wenn wir uns im Nachhinein diese Fragen ehrlich beantworten, könne das dazu beitragen, dass sich die, Zitat, Gesellschaft zukünftig toleranter verhält als während der Corona-Zeit. Finde ich irgendwie einen sehr guten Punkt und bedeutet letztlich, wir sind alle gemeinsam gefordert.
Wer an die Bäckerarbeit denkt, gruselt sich vielleicht ein bisschen vor den Arbeitszeiten. Denn wenn wir früh um 6 schon unser Brötchen haben wollen, dann müssen vorher andere Menschen ja auch irgendwie gebacken
da
haben.
Da muss
ne?
jemand schon gestanden
von
haben
nix
und sehr
nix.
Früh aufgestanden sein. Ja. Man könnte jetzt denken, das will keiner mehr machen, aber das stimmt nicht unbedingt. Die Arbeitsbedingungen im Bäckerhandwerk haben sich nämlich durchaus verbessert. Sowohl die Arbeitszeiten als auch die körperliche Anstrengung und, ganz wichtig, es ist ein nicht aussterbender Beruf, weil wir alle immer Brot und Brötchen haben wollen.
Das kann ich bestätigen. Da läuft mir schon Wasser im Mund zusammen. Gestern wurde der sogenannte Bäckereimonitor veröffentlicht. Da wurden Bäckerei deutschlandweit befragt, wie es ihnen so geht und wie sie über die Zukunft denken. Und da gab es auch Positives zu berichten. Endlich mal positive Nachrichten. Unter anderem gibt es nämlich mehr Auszubildende. Das kann ja nicht jede Branche von sich behaupten.
Das liegt einerseits an steigenden Azubi-Gehältern, aber laut Bäckereiunternehmen auch daran, dass sich die Arbeitszeiten verändert haben. Viele der Unternehmen bauen ihr System auf Tagschichten um. Tamara Weidele führt eine Bäckerei in Speyer in Rheinland-Pfalz und dort verzichten sie zum Beispiel auch auf die Nachtschicht.
Im Prinzip fangen wir alle morgens fast zur selben Zeit an. Ein paar kommen um 6, manche aber auch erst um 7 oder um 8. Und deshalb können wir auch ganz toll bei Tageslicht arbeiten. Wir sind ausgeruht.
Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein großer Pluspunkt für viele Leute.
Auf jeden Fall.
Sie verzichtet als Bäckerin dann dafür aber auch auf das ganz große Sortiment mit vielen Brötchen und Süßen und so ein Kram und fokussiert sich dann eher auf das Brot. Und dafür können dann die Mitarbeiter länger schlafen. Halt, einen Preis musst du zahlen.
Neben angepassten Arbeitszeiten können im Bäckereihandwerk auch immer mehr Arbeitsschritte automatisiert ablaufen. Also heißt einfach, man muss nicht mehr wie früher alles selber kneten. Aber das geht natürlich noch viel weiter. Bei einem Bäcker in Unterfranken meldet eine künstliche Intelligenz zum Beispiel, wenn es im Brötchenregal Nachschub braucht. Also es macht alles einfach viel, viel planbarer und einfacher.
Und es gibt diese sehr positiven Entwicklungen im Bäckereihandwerk. Und trotzdem ist auch in dieser Branche ein Thema präsent, der Fachkräftemangel. Es ist trotzdem noch ein harter Job, das brauchen wir gar nicht leugnen. Ne? Und natürlich gibt es auch in vielen Orten weiter Nachtarbeit.
Ja, Volker Müller führt im hessischen Oberursel einen Familienbetrieb in fünfter Generation. Den gibt es seit 1876, also irgendwie wahnsinnig lange. Und da wird noch so richtig klassisch gebacken.
Ja, also wir sind auch sehr bekannt, dass wir, sage ich mal, sehr gute Hefekuchen machen mit Butterstreusel, mit Apfelkuchen, Käse, Mandarinenkuchen und sowas. Das kriegen sie halt alles nicht im Supermarkt, ja. Und das ist halt dann schon ein Stück weit unser Alleinstellungsmerkmal. Oder alle Brote, die wir herstellen, wir ziehen noch einen eigenen Sauerteig.
Problem ist nur, auch Volker Müller hat Schwierigkeiten, dafür Leute zu finden. Und er ist wie viele anderen auch auf Zuwanderung angewiesen.
Mit der Backstube ist es halt so, wir haben jetzt 2 kosovarische Bäcker. Und wenn wir die nicht hätten, könnten wir schon lange zumachen, weil wir kaum noch Bäckerlehrlinge haben, weil der Beruf halt durch die Nachtarbeit so unattraktiv ist.
Das ist halt dann eine Abwägungssache. Ne? Manche haben ein größeres Sortiment und müssen dann auch nachts backen, geht nicht anders, haben dann aber auch die unattraktivere Nachtschicht.
Für die kleinen, alteingesessenen Bäckereien wie die von Volker Müller gibt es außerdem noch eine andere Herausforderung. Große Backkonzerne und Discounter und Supermärkte, die im Laden selbst mit Backmaschinen backen, kennen wir, wo man das dann so rausgreift. Die Zahl der klassischen Bäckereien geht dadurch deutlich zurück.
Ja, ich sehe das auch immer, ne? Gerade Schüler oder so jüngere Leute, die weniger Geld haben, die holen sich da ihr Zeug. Ich muss sagen, ich gehe immer noch zur Bäckerei bei mir um die Ecke. Die liegt halt auch gut und da ist es dann aber auch irgendwie lecker.
Also ich gehe zu einer Kette, ist schon quasi ein richtiger Bäcker, aber halt trotzdem eine größere Kette. Also kein ganz kleiner, schöner Bäcker wie der von Herrn Müller.
Oder so wie ich gerade gesagt habe, ein klassisches Backhandwerk, da schmeckt es oft besser, aber kann sich ja eben auch nicht jeder leisten. Alles wird teurer und die Leute da sollen ja auch ordentlich bezahlt werden. Wir haben über dieses Thema vor 2 Wochen schon mal gesprochen. Wenn ihr dann nochmal genauer nachhören wollt, warum zum Beispiel ein belegtes Brötchen inzwischen teilweise 5 € oder mehr kostet, findet ihr den Link zu der Podcast-Folge in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die Grünen wollen dem milliardenschweren Finanzpaket von Union und SPD in seiner jetzigen Form nicht zustimmen. Am Abend hatten sich die 3 Parteien zu Gesprächen getroffen. Die Grünen haben jetzt aber einen eigenen Antrag vorgelegt. Darin fordern sie unter anderem, dass die Nachrichtendienste besser ausgestattet werden sollen und dass mehr Geld in Zivilschutz und Cybersicherheit fließen soll. Die Grünen sagen sehr deutlich, man werde keinen Blankoscheck für die Aufnahme neuer Schulden ausstellen. Aus der CDU ist zu hören, man sehe die Möglichkeit, sich auf die Grünen zuzubewegen. Union und SPD werben um die Zustimmung der Grünen, um das Finanzpaket noch vom alten Bundestag mit einer 2/3-Mehrheit beschließen zu können.
In Saudi-Arabien beginnen heute Gespräche zur Zukunft der Ukraine. Dabei treffen sich Regierungsvertreter der Ukraine und der USA. Im Kern geht es da um die Frage, ob die Ukraine bereit ist, von Russland erobertes Land ganz abzugeben, um den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hofft, dass die USA seinem Land eine Sicherheitsgarantie geben. Dazu ist US-Präsident Trump bisher aber nicht bereit.
Vor der Ostküste Englands sind ein Tanker und ein Frachtschiff zusammengestoßen. Dabei ist wahrscheinlich ein Mensch ums Leben gekommen, 36 Seeleute konnten gerettet werden. Der Tanker verliert Öl und ist in Brand geraten. Ein deutsches Hilfsschiff aus Wilhelmshaven ist jetzt auf dem Weg zur Unfallstelle. Das ist mit Spezialtechnik ausgerüstet, um den Brand zu bekämpfen und das Öl im Wasser zu binden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sagt, es sei noch zu früh, um die Umweltfolgen einzuschätzen.
Philipp, wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch normalerweise?
35, 40, nee, sowas?
32. Was ist das größte Tier der Welt?
Blauwal.
Yay, damit bist du schon mal richtig sehr gut. Das waren nämlich Fragen aus dem Quiz für Kinder, mit denen ihr Allgemeinwissen getestet werden kann. Grundschulkinder.
Ich bin kein Kind, leider.
Aber Grundschulkinder, aber ich fand auch nicht alles einfach, um ehrlich zu sein. Immer mal wieder heißt es ja von Fachleuten, beim Allgemeinwissen sieht es bei vielen Kindern und Jugendlichen in Deutschland nicht so rosig aus. Ist das wirklich so oder zählen heute vielleicht auch andere Inhalte beim Allgemeinwissen? Das wollten wir wissen.
Diesmal hat der Schauspieler Heiner Lauterbach die Diskussion ins Rollen gebracht. Der hat in einem Spiegel-Interview gesagt, dass seine Kinder Wissenslücken haben. Und er meint, dass den jungen Menschen generell Allgemeinwissen fehlt, was er wohl zumindest teilweise auch auf das Schulsystem zurückführt.
Ja, Beispiele hat er auch genannt. Lauterbachs Kinder wussten offenbar nicht, wer Karl der Große oder Konrad Adenauer war. Und das beklagt er eben, weil früher Literatur und Geschichte die Grundlage unseres Wissens waren, sagt er. Und heute wird irgendwie alles einfach nur noch gegoogelt.
Ja, vielleicht kann man sich auch wirklich fragen, wie viel Allgemeinbildung brauchen wir im Zeitalter von Google und ChatGPT noch? Wichtig ist dabei aber auch die Frage, was Allgemeinwissen denn eigentlich genau meint. Es gibt nämlich nicht die eine Definition.
Ja, grundsätzlich kann man vielleicht sagen, Allgemeinwissen ist Wissen, was man sich mit durchschnittlichen Bildungsmöglichkeiten aneignen kann. Also was man durch Erziehung und Bildung auch lernen kann oder auch durch Massenmedien. Da geht es zum Beispiel um historische Ereignisse oder auch wichtige Persönlichkeiten.
Ja, und bei den Persönlichkeiten ist dann zum Beispiel schon die Frage, was sind denn wichtige Persönlichkeiten? Klar, Personen, die Geschichte geschrieben haben, eine wichtige historische Bedeutung haben, Angela Merkel zum Beispiel. Aber für junge Menschen gehören da inzwischen ja auch andere Leute dazu.
Also kann man schon sagen, Allgemeinwissen verändert sich auch ein Stück weit, ist dynamisch. Mhm. Und das sagen auch Bildungsexperten und finden das auch normal und wichtig. Taylor Swift zum Beispiel, ne? Die gehörte bis vor kurzem nicht zum Allgemeinwissen. Jetzt aber schon, sollte man schon wissen, wer das so ist.
Grundsätzlich hat sich ja auch geändert, wie Kinder und Jugendliche an ihr Wissen kommen, mal abgesehen von der Schule. Das sagt Jaron Alexander aus Wermelskirchen, er ist 18 Jahre alt.
Also heutzutage würde ich sagen, in meinem Alter größtenteils soziale Medien, größtenteils Instagram. Und in der Vergangenheit natürlich als kleines Kind viele Bücher auch gelesen und auch oft die Tagesschau geguckt. Aber mittlerweile hat sich das halt immer mehr so in die sozialen Medien verschoben, wobei es da natürlich auch Angebote gibt.
Da setzt trotzdem oft die Kritik ein, weil bei den sozialen Medien wie TikTok, Instagram, da geht ja meistens alles total schnell. Es gibt kleine Häppchen, die in Zehntelsekunden überzeugen müssen, sonst werden die einfach vom Nutzer weggewischt, ne? Kennen wir ja alle selber auch. Und oft bleibt da auch nur eine Schlagzeile hängen, finde ich, merke ich bei mir selber. Und der Hintergrund fehlt dann, wenn man das nicht nochmal nachliest, ne?
Stimmt, ich merke trotzdem, dass Menschen auch da ein sehr großes Informationsbedürfnis haben, sich weiterbilden wollen. Mhm. Sieht man zum Beispiel beim sehr erfolgreichen Kanal der Tagesschau auf Instagram. Ich selbst arbeite beim MDR für einen TikTok-Kanal. Eine Minute Geld heißt der. Wir machen so Wirtschaftsthemen, die auch echt sehr komplex sein können und brechen das aber verständlich runter. Und das gucken sich halt teilweise auch echt eine Million Leute an.
Ja, hier sind wir auch beim ganz wichtigen Punkt, finde ich. Die jungen Leute müssen gute Kanäle auch irgendwie erkennen können und dann auch abonnieren, ne? Sonst erreicht die das Angebot ja gar nicht. Denn es werden ja auch viele problematische Nachrichten oder Fake News auf den Plattformen verbreitet. Und da ist Medienkompetenz natürlich total wichtig.
Ja, wir halten fest, Allgemeinbildung ist nach wie vor wichtig, aber ein Stück weit auch eine Frage des Alters, weil sich Lebensrealitäten halt verändern und Menschen sich anders informieren.
Wir haben gestern ja von Dänemark erzählt. Da sollen ab 2026 keine Briefe mehr zugestellt und alle öffentlichen Briefkästen abgebaut werden. Und dazu haben wir Reaktionen von euch bekommen. Zum Beispiel von Ines aus Dänemark, die das Ganze kritisch sieht.
Auch hier in Dänemark gibt es genug Gruppen, also Bevölkerungsgruppen, die Schwierigkeiten damit haben. Man muss da nur denken an ältere Leute, die vielleicht mit der Digitalisierung so nicht mehr mitkommen, beziehungsweise auch Personenkreise, die es vielleicht geistig und mental nicht so hinkriegen.
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil man natürlich Leute im Zweifelsfall auch ausschließt, die halt irgendwie immer postalisch das alles gemacht haben. Dann hat uns Melanie aus Wiesbaden geschrieben, sie arbeitet in der Personalabteilung einer Behörde und sagt, die Kommunikation mit den Bewerbern funktioniere mit der ganz normalen Post am besten. Die Begründung ist auf jeden Fall etwas zum Schmunzeln. Die Bewerber selbst sagen, dass sie ihre Mails und SMS nicht regelmäßig checken, was zur Folge hat, dass sie dann nicht zu den Einstellungstests kommen. Also am besten scheint es zu klappen, wenn die Behörde mit einem Brief einlädt und dann einen Tag vorher nochmal mit einer SMS dran erinnert, schreibt Melanie. Also ja, okay, dann Digitalisierung ist halt auch keine Einbahnstraße.
Ja, richtig. Finde ich auch voll interessant. Ist nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema. Deswegen freuen wir uns ja immer total, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Schreibt uns gerne an 15minuten@tagesschau.de oder schreibt uns eine WhatsApp, sprecht uns eine Sprachnachricht ein. Die Nummer verlinken wir euch nochmal in der Folgenbeschreibung.
Ja, und damit sind wir raus für heute, wünschen euch noch einen tollen Tag, hören uns gerne morgen wieder. Ja, macht's gut.
Bis dann, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.